Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Tornitz, eurem WM-Podcast. Und wir biegen auf die Zielgeraden der 16. Finals dieser Weltmeisterschaft ein. Und als erstes hat am gestrigen Tag Spanien gegen Österreich gespielt. Für mich, in meiner Prognose, wenn ihr euch noch erinnern könnt, Österreich für mich eines der Überraschungsteams, aber dadurch, dass sie nicht Gruppenerster vor Argentinien gewonnen sind, sondern Zweiter, hatten sie das Duell gegen die Spanier, den aktuellen Europameister. Das ist natürlich mit einer der schwersten Aufgaben in diesem Turnier. Und die Spanier von Anfang an, anders als in der Gruppenphase, mit einem sehr starken Auftritt. Also da hat man gemerkt, die haben auf jeden Fall jetzt, wo es in die K.O.-Runde geht, nochmal deutlich zugelegt. Lamine Yamal scheint wieder einigermaßen fit zu sein. Wer mich vor allen Dingen sehr überzeugt hat bei den Spaniern, war Alex Baena, der Mann auf dem linken Flügel, 24 Jahre alt, von Atletico Madrid. Der hat für mich über seine linke Seite ordentlich Druck gemacht. Lamine Yamal auf rechts, eher nicht so ein großer Faktor gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Spanier, die haben es vor allen Dingen geschafft, klar, wieder sehr viel Ballbesitz, aber auch immer wieder die Tiefe zu attackieren. Österreich, die ja auch kaum in ihr eigentlich so gefürchtetes Pressing gekommen sind, kaum Zugriff hatten und wirklich sehr überfordert wirkten. Wenn sie da mal den Ball erobert haben, war er nach wenigen Sekunden auch schon wieder weg, weil die Spanier mit einem sehr guten Spiel gegen den Ball und insgesamt war es ein mehr als verdienter Sieg, dass es allerdings bis zur 36. Minute gedauert hat, bis dann Oyarzabal das 1:0 erzielt hat. Natürlich auch ein bisschen ärgerlich vielleicht für die Spanier, aber Oyarzabal generell, der spielt für mich ein richtig geiles Turnier bisher als Mittelstürmer. Hat ja bereits jetzt in 4 Spielen 4 Treffer, 1 Vorlage, also das ist richtig stark. Hat er jetzt so die Rolle von Alvaro Morata eingenommen, der diesmal nicht nominiert wurde. Und Oyarzabal, ja, eigentlich ja linker Flügelspieler, aber auf der Mittelstürmerposition fühlt er sich sehr wohl. Die Spanier spielen sehr variabel. Oyarzabal lässt sich natürlich auch mal fallen, aber man sieht dann auch, er ist dann in den richtigen Räumen auch präsent, wo dann Mittelstürmer sein muss. Und dann halt auch eiskalt vor dem Kasten. In Hälfte 2 haben sie dann den Druck nochmals erhöht nach Vorlage von Alex Baena, als sie dann der eingerückte Rechtsverteidiger Pedro Porro das 2:0. Da sieht man dann auch, dass die Außenverteidiger nicht nur fürs Verteidigen da sind bei den Spaniern, sondern auch sich aktiv mit in die Offensive einschalten. Das gefällt mir sehr gut. So dann auch eine Überzahl im 16er erzeugen. Also wie gesagt, diesmal anders als noch in der Gruppenphase, ein sehr mutiger Auftritt. Dann setzt Oyarzabal natürlich noch das 3:0 nach. Gut, das war dann natürlich die absolute und endgültige Entscheidung. Bei Österreich, er hat ja eingewechselt Chukwu Emeka, der Mannschaft Borussia Dortmund noch eine gute Möglichkeit gab für die Österreicher. Und Kalajdzic hat nach einer sehr schönen Flanke von, ich meine, es war Sabitzer, auch einen Kopfball gesetzt, der dann aber, weil er zu viel Rücklage hat, neben das Tor ging. So, das waren die gefährlichsten Aktionen. Aber ansonsten das Team von Ralf Rangnick gar nicht richtig reingekommen. Und ja, dieses Turnier, da haben sie mich insgesamt schon enttäuscht, auch wenn sie natürlich mit Argentinien und mit Spanien zwei der Top-Favoriten auf den WM-Titel hatten oder gegen diese spielen mussten, aber für mich war es jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, boah, das war so überzeugend. Dann kommen wir zur Partie von Portugal gegen Kroatien. Zwei Nationen, die bei großen Turnieren natürlich immer sehr weit kommen, weil das sind beides so richtige Turniermannschaften. Portugal natürlich mit einem brutalen Kader. Cristiano Ronaldo, der im Sturm wieder spielen durfte. Seine Schwester hat auch noch gesagt, ja, sehr, sehr wahrscheinlich wird das oder werden das seine letzten Länderspiele im portugiesischen Trikot sein. Also da dann natürlich auch so eine gewisse, ja, so ein gewisser Druck, beziehungsweise da herrscht dann wirklich bei jedem portugiesischen Spiel jetzt so dieses Gefühl, es könnte das letzte sein, kann aber dann auch, und das finde ich auch, so eine Mannschaft beflügeln, die portugiesische Mannschaft, dass sie sagen, hey, wir wollen Cristiano Ronaldo auch vernünftig verabschieden, wollen für ihn arbeiten, ähnlich wie es ja Argentinien für Lionel Messi macht, der ja auch kaum in Zweikämpfe reingeht, sich kaum in die Defensive oder im Spiel gegen den Ball engagiert, sondern wirklich nur mit dem Ball agiert. So kann ich es mir jetzt auch bei Portugal vorstellen. Also vielleicht auch ein sehr cleverer Zug. Und in Durchgang 1 die Portugiesen auch die maximal dominante Mannschaft. Kroatien haben es gar nicht geschafft, sich irgendwie aus diesem Druck zu befreien, mal zu kontern. Weil Portugal, die waren so balldominant. Bruno Fernandes allein im offensiven Mittelfeld hat sehr gut dirigiert. Leao, der diesmal zum allerersten Mal bei der Weltmeisterschaft in der Startelf stand, auf dem linken Flügel mit einem sehr, sehr starken Auftritt, hatte einige gute Abschlüsse im ersten Durchgang. Aber sie haben sich nicht belohnt. So ging es in die Pause. Kroatien wechselt, bringt den Freiburger Matanovic für Budimir als im Mittelsturm. Und im zweiten Durchgang erstmal ein ganz anderes Bild. Die Kroaten haben diesmal die Portugiesen hinten reingesetzt und sind zu einigen gefährlichen Möglichkeiten gekommen. Und dann ausgerechnet der All-Star Ivan Perisic, ehemals Wolfsburg, Dortmund, Bayern, München, Inter Mailand, ist der, der diesmal als Linksverteidiger aufgelaufen ist, ist dann der, der das 1:0 erzielt. Stanisic flankt und am zweiten Pfosten ist dann der aufgerückte Perisic da, der dann natürlich mit all seiner Ruhe von der 16er Kante den Ball schön ins lange Eck unhaltbar für Diego Costa zum 1:0 in die Maschen schiebt. Zeigt für mich dann natürlich auch Kroatien, natürlich eine sehr abgezockte Mannschaft mit den All-Stars wie den Kovacic, Modric und Perisic. Das sind Jungs, die haben schon einiges erlebt. Die letzten zwei Weltmeisterschaften, einmal Vize-Weltmeister, einmal Dritter. Also das, da sieht man schon, Kroatien, das ist eine Mannschaft mit viel Qualität, auch wenn man so langsam merkt, dass der Zahn der Zeit auch an ihnen nicht ganz vorbei geht, der Generationenwechsel zwar langsam vonstatten geht, aber so die entscheidenden, wichtigen Stützen sind halt die All-Stars. Und die haben schon im Vergleich zu den letzten zwei Weltmeisterschaften ordentlich abgebaut. Dann hat Cristiano Ronaldo seinen großen Moment gehabt, aber sein Treffer wurde annulliert in Minute 61. Er hat schon angelegt zu seinem berühmten Sewell-Jubel. Dann aber wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen. Aber kein Problem, kurz Zeit später. Renato Vega wird im 16er von seinem Gegenspieler gehalten, den völligen Elfmeter haut Cristiano Ronaldo dann zum 1:1 in die Maschen. Das ist auch wirklich sein erster WM-Treffer in einem K.O.-Spiel, muss man sich auch mal vorstellen, seit 2006, also seit 20 Jahren, hat er es nicht geschafft, in der K.O.-Phase mal einen Treffer zu erzielen. Und jetzt bei seiner letzten Weltmeisterschaft, also dann doch noch dieser große Moment, natürlich dann auch wieder so ein Full-Circle-Moment. Und dann war es wirklich eine sehr, sehr offene Partie. Beide mit dann noch mit einigen Wechseln, unter anderem kommt Conceição für Pedro Neto auf dem rechten Flügel bei Portugal, Bernardo Silva für Vitinha und Gonçalo Ramos kommt für Bruno Fernandes. Also dann nochmal einen zweiten Mittelstürmer neben Cristiano Ronaldo. Und dieser Gonçalo Ramos ist es dann auch, der dann Siegtreffer in der 90+4. Minute erzielt. Also erneut, das haben wir bei dieser Weltmeisterschaft schon auch gesehen, kurz vor Schluss dann die Entscheidung. Leao über links, der den Ball wunderschön und butterweich in den 16er reinbringt und Ramos setzt sich dann gegen zwei Kroaten gut durch und köpft den Ball dann zum 2:1 rein und damit ist das Abenteuer von Kroatien beendet. Und zu 99,99% war es also das letzte WM-Spiel von Luka Modric, vielleicht sogar sein letztes Länderspiel überhaupt für Kroatien. Und Portugal und Cristiano Ronaldo sind weiter im Achtelfinale und haben es jetzt halt mit den Spaniern zu tun. Ein absolutes Kracherduell, auf das wir uns freuen können. Also das wird richtig krachen. Und da ist Vergangenheit, beziehungsweise Gegenwart mit Cristiano Ronaldo und Zukunft mit Lamine Yamal auf dem Platz. Da bin ich mal sehr gespannt. Und last but not least hatten wir die Schweizer gegen Algerien. Die Algerier, die ja vom ehemaligen Schweizer Nationaltrainer Wladimir Petkovic trainiert werden, wollten erstmal seit der WM 2014, als er gegen Deutschland ging, mal wieder ein Achtelfinale erreichen. Aber der große Favorit in dieser Partie waren die Schweizer. Und dort hat sich Murat Yakin, der Nati-Trainer, auch etwas Besonderes ausgedacht. Er hat Zakaria, den ehemaligen Gladbacher und jetzigen Spieler der AS Monaco, eigentlich als zentralen Mittelfeld zu Hause auf der Rechtsverteidigerposition aufgeboten. Sollte noch sehr wichtig werden. Und Ndoye mal wieder reingebracht auf dem rechten Flügel. Und ja, die Schweiz aber von Anfang an auch die dominierende Mannschaft. Klar, wenn du dann auch früh durch den Embolo mit 1:0 Führung gehst nach Vorlage von Mansambi, gibt dir das natürlich auch so diesen gewissen Kick. Und Mansambi natürlich jetzt in 4 Spielen. 3 Tore, 2 Vorlagen, also 5 Scorerpunkte. Der Mann vom SC Freiburg wird auf jeden Fall einige Angebote im Sommer bekommen. Und ich kann es mir kaum vorstellen, dass er beim SCF bleibt, sondern für sehr, sehr viel Geld, egal wohin wechselt. Ich könnte mir die Premier League vorstellen, weil er selbst auch ein sehr physischer Spieler ist. Das würde für mich schon passen, dann auch in dieser sehr physischen Liga. Am Ende macht dann Doyle auch noch kurz nach der Halbzeit direkt das 2:0, deswegen die Schweiz direkt weiter. Treffen auf den Sieger von Kolumbien gegen Ghana, die heute Nacht gegeneinander spielen. Und dann kommen wir natürlich noch zur Deutschnationalmannschaft und Julian Nagelsmann. Sky hat es heute Morgen berichtet, dass Nagelsmann wohl jetzt zurücktritt als Nationaltrainer nach dem Krisengespräch am gestrigen Tag. Und da muss ich schon sagen, ja, es ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich meine, jeder, der meinen Content verfolgt, weiß, ich war gerade nach dem WM auch sehr, sehr kritisch mit ihm. Jetzt wird es sehr wahrscheinlich Jürgen Klopp werden, für den der DFB aber zum allerersten Mal, glaube ich, in seiner Historie eine Ablöse zahlen muss. Und ich weiß gar nicht, ob bei Hansi Flick, aber ich glaube nicht. Und ja, Kloppo natürlich, das ist einer, der die Massen hinter sich vereinen kann. Wird ja jetzt auch von den Kollegen von Calcio Berlin diskutiert, passt das denn? Weil Kloppo lässt ja auch gerne mal so ein sehr intensives Gegenpressing spielen, was dann natürlich auch sehr, sehr anspruchsvoll ist, ob das zur deutschen Nationalmannschaft passt. Aber hat natürlich auch gesagt, so, Klopp hat immer so gefallene Riesen übernommen. Borussia Dortmund ist das übernommen, 2008. Waren ja eigentlich auch am Boden, waren ja im unteren Tabellenmittelfeld der Bundesliga angesiedelt nach den vielen erfolgreichen Jahren davor. Hat sie dann wieder zu einem absoluten Top-Club in Deutschland und Europa gemacht. Dann zu Liverpool gegangen, als es nicht so gut lief. Sie dort dann wieder nach über 30 Jahren zum englischen Meister gemacht, die Champions League mit ihnen gewonnen. Und jetzt das Nationalteam. Seit der EM 2016 nie mehr unter die letzten 4 gekommen und eine Mannschaft, die sehr enttäuscht hat. Und jetzt natürlich mit vielen jungen Spielern der Neuaufbau. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und damit sind wir wieder am Ende dieser wunderbaren Tornetz-Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Und wir hören uns am morgigen Samstag wieder. Ciao, tschüss, euer Tornetz-Host Jan Kleinresing.